Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Eine neue Folge von Leader Talk und ich freue mich ganz besonders heute mit Robin Dutt zu sprechen. Wir sind per Zoom miteinander verbunden. Wir sehen uns. Ihr hört uns da draußen und ich schicke ein herzliches Hallo nach Stuttgart. Hallo Robin.
Guten Morgen, Munir. Freue mich sehr.
Ja, es ist früh heute, ne? 11 Uhr, aber wir wollen ja gleich uns mit den Themen Mitarbeiterführung, Leadership, Kommunikation, Motivation beschäftigen. Aber bevor wir loslegen, Robin, so wie ich es immer mache, eine kurze Vorstellung von dir. Du wirst es alles kennen, aber den einen oder anderen da draußen, auch den Fußballexperten, einfach nochmal in Erinnerung rufen, was du bislang schon so alles geleistet hast und wo du gearbeitet hast. Ich habe gelesen, mit 30, korrigier mich, Spielertrainer in Leonberg, 4 Jahre lang. Ist das richtig?
Absolut richtig. Das waren so die ersten Schritte, wichtigen Schritte, weil man als Spielertrainer natürlich auch selber am Leibe erlebt, was man so in der Theorie den Spielern so erzählt.
Ja, und dann ging es in die Oberliga zum TSF Ditzing, danach von 2003 bis 2007 Kickers Stuttgart, einen Traditionsverein übernommen, wo du dann 4 Jahre gearbeitet hast. Dann schließlich der Sprung in den Profifußball beim SC Freiburg, wo du einen überragenden Erfolg gefeiert hast mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Dann wurden natürlich die besser dotierten Clubs auf dich aufmerksam. Du bist nach Leverkusen gegangen, hast dort über ein Jahr gearbeitet, glaube ich, oder eine ganze Saison?
Ein knappes Jahr
dort gearbeitet. Und hast dann den Club verlassen, bist DFB-Sportdirektor geworden. Dort 1 Jahr gearbeitet, dann hat es sich wieder in den Profifußball gezogen, SV Werder Bremen, über 1 Jahr dort gearbeitet und dann wieder eine andere Rolle auch für dich, Sportvorstand in Stuttgart von Januar 2015 bis Mai 2016 und zuletzt warst du beim VfL Bochum unter Vertrag, das ist jetzt mittlerweile auch schon ein Jahr her, im August 2020 kam es zur Trennung und das war deine letzte Station. Findest du dich wieder? Hat irgendwas gefehlt?
Nein, du hast alle Stationen soweit erwähnt. Vielleicht das Besondere an meiner Vita ist tatsächlich, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich, glaube ich, aktuell zurzeit der einzigste Fußballtrainer bin, der wirklich von der untersten Liga des deutschen Fußballs, also untersten Amateurliga bis zur Champions League, in jeder Liga mindestens 1 Jahr mal als Spieler oder als Trainer gearbeitet oder tätig war. Und darauf bin ich wirklich unglaublich stolz.
Das kannst du auch sein. Und ich glaube auch, das ist natürlich, wenn du das auch vergleichst, die Arbeit in den unteren Ligen, die Arbeit ganz oben, da gibt es sicherlich Parallelen, aber natürlich auch riesengroße Unterschiede. Wenn du dich mal dran erinnerst, so deine Anfänge als Trainer, Spielertrainer, was war denn so die erste Herausforderung und wie hast du das Gefühl dafür bekommen, so Mensch, das macht mir Spaß, mit Spielern zu arbeiten, also nicht nur selbst zu spielen, sondern die auch anzuleiten, denen was mitzugeben. Wie hat sich das entwickelt, dieses Gefühl?
Korrekterweise muss ich sagen, dass ich das erste Trainergefühl nicht mit 30 hatte als Spielertrainer. Das war die erste Trainerstation im Herrenbereich. Ich habe schon mit 17 Jahren die 14-Jährigen meines Dorfvereins trainiert und habe da quasi schon Trainerluft geschnuppert und habe da im Prinzip schon sehr früh festgestellt, dass das mir liegt. Habe Anfang 20 mich schon zur B-Lizenz angemeldet, Trainer-B-Lizenz. Und von daher war es für mich relativ früh klar, dass ich, wenn ich mal als Spieler aufhöre, sehr gerne auch eine Mannschaft trainieren würde, dass der Übergang dann so fließend war, dass ich quasi in meinen letzten 4 Jahren aktiv als Spieler auch noch Spielertrainer sein konnte. Das war natürlich ein toller Übergang. So ist man Schritt für Schritt natürlich in diesen Trainerberuf reingekommen, ohne dass man zu diesem Zeitpunkt gewusst hatte, dass ein Trainerberuf war. Und die Anforderungen wurden mit jeder Liga ein Stück weit größer. Ganz früher warst du eigentlich nicht nur Trainer, du warst Manager, du warst auch Mädchen für alles in so solchen Vereinen. Und ja, das war eine sehr spannende, sehr, sehr schöne Zeit.
Wie würdest du denn überhaupt deinen Führungsstil bezeichnen? Gibt es da so 1, 2 Adjektive, die es genau treffen?
Ich denke, er war schon in sehr, sehr frühen Jahren sehr kooperativ. Ein Führungsstil, der alle meine Menschen um mich herum mitnehmen soll. Aber kooperativ vor 15 Jahren, 20 Jahren, kooperativ heute ist nochmal ein großer Unterschied. Also manches, was man vielleicht früher als kooperativ empfunden hat, wird man heutzutage schon als autoritär empfinden. Also da müsste man sich schon anpassen. Und es ist natürlich ein komplett anderer Führungsstil. A, kommst du von einem kleinen zu einem mittleren, zu einem großen, zu einem ganz großen Verein und trainierst du natürlich Amateurspieler, Semi-Profis, Vollprofis, Nationalspieler. Ja. So dementsprechend führst du nicht nur Menschen, sondern umso höher es geht, führst du schon auch immer ein ganzes Umfeld, ein ganzes System um einen Menschen herum.
Mhm. Und ist es, wenn ich das so höre, kooperativ, ist es dann, je höher du dann in der Liga gearbeitet hast, umso schwieriger sozusagen, das auf einer kooperativen Ebene auch zu lassen? Da geht es ja, wie du eben auch schon gesagt hast, um Autorität. Wird es schwieriger, je höher du dann kommst?
Ja, es wird auf jeden Fall nicht einfacher. Ja, vor dem Hintergrund natürlich auch, dass man selber als Trainer, wie viele andere Trainer, auch kein Profi war, musst du natürlich mit deinen Inhalten überzeugen. Und umso höher du kommst, umso größer die Verdienste der Spieler waren, umso mehr die Spieler selber erreicht haben oder andere Top-Trainer gehabt haben, warst du natürlich noch mehr gefordert, mit den Inhalten zu überzeugen, von Mensch zu Mensch zu überzeugen. Mhm. Sicherlich, da war die Führung natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Und wenn wir jetzt gerade bei dem Wort Herausforderung auch sind, was ist denn so für dich, wenn du auch neu in einen Verein kommst, die Mannschaft neu kennenlernst, was ist da die größte Herausforderung für dich als Trainer?
Die größte gewesen? Ist innerhalb, vor allem im Profibereich, innerhalb einer schnellstmöglichen Zeit den Mensch hinter dem Spieler zu erkennen. Wir haben eine Gruppe, in der Regel, sage ich mal, im Schnitt von 25 Spielern, einem Kader. Und dem Trainer sind ja direkt dann auch noch der Staff unterstellt mit Co-Trainer, Physiotherapeuten, medizinische Abteilung. Die kommen heutzutage auch ganz schnell auf 15 Leute. Dann hast du 40 Leute. Ja. Diese 40 Leute sollen nachher alle in einen Strang ziehen, müssen aber alle unterschiedlich angesprochen werden, haben unterschiedliche Vergangenheiten, unterschiedliche Verflechtungen innerhalb der Mannschaft. Und dies sehr, sehr schnell rauszubekommen, wer wie tickt, wen du wie ansprechen musst, um das gleiche Ziel zu erreichen. Das ist nach wie vor eine unglaublich große Aufgabe, weil wenn du irgendwo hinkommst, am Anfang der Saison hast du idealerweise noch 6 Wochen Zeit. Während der Saison musst du gleich den nächsten Samstag abliefern und du hast heute vor allem in der Bundesliga nicht 1, 2 Jahre Zeit, Menschen kennenzulernen, sondern du musst relativ schnell ins Schwarze treffen bei der Ansprache der Spieler.
Das heißt, da geht es um Menschenkenntnis. Also das ist ein Pfund, mit dem du als Trainer immer noch am meisten punktest?
Ja, ich sag mal natürlich, umso erfahren man wird, umso mehr nimmt man natürlich auch Signale früher wahr und kann Dinge einschätzen. Aber ich glaube, man lernt nie aus in puncto Menschenkenntnis. Da kann man 20 Jahre Trainer sein, so wie ich jetzt. Du musst immer wieder aufs Neue. Es gibt immer wieder einen, der vielleicht ein Stück weit anders tickt wie der andere. Du musst rausschauen, warum tickt er so, wie tickt er, wie finden wir eine Ebene. Das heißt, im Bereich der Menschenkenntnis lernst du nie aus, aber natürlich hat jemand, der ab 50 und schon 20 Jahre trainiert, natürlich ganz andere Erfahrungen wie jemand, der Anfang 30 ist und ganz neu anfängt.
So, wenn man heutzutage sich mit Leadership beschäftigt, da ist das Schlagwort emotionales Führen, kommt sehr, sehr häufig vor. Also da geht es darum, dass Vorgesetzte, dass Abteilungsleiter sich also als Ansprechpartner der Mitarbeiter auch bei persönlichen Problemen gerieren, dass sie wirklich sehr, sehr nah an den Mitarbeitern sind, eine emotionale Bindung aufgebaut wird und so wird dann die Loyalität als auch das Wir-Gefühl gestärkt. Was sind deine Erfahrungen? Wie nah muss man sich wirklich stellen zu den Spielern? Also wie nah muss man sein? Muss man alles wissen? Muss man wirklich auch der Kummerkasten von Spielern sein, um dann erfolgreich mit ihnen arbeiten zu können? Wo ist für dich da die Grenze?
Ja, man muss sich bewusst sein, dass man als Trainer manchmal minütlich eine andere Rolle einnimmt gegenüber dem Spieler. In einem Augenblick bist du noch in Anführungszeichen der Vorgesetzte, der eine Entscheidung trifft. Im nächsten Augenblick musst du fast schon Freund sein, dann musst du Vater sein. Also du musst ganz viele Rollen einnehmen, weil du eben nicht nur den Spieler im sportlichen Bereich ansprichst, sondern natürlich auch wissen musst, ja, wie es menschlich in ihm aussieht, um seine Leistungen auf dem Platz beurteilen zu können. Warum ist er momentan so gut drauf? Hat er den Rücken frei? Warum ist er nicht so gut drauf? Und die Emotionalität, die du ansprichst, die natürlich einen Spieler im Idealfall dazu bringen sollte, für das Team alles zu geben und den Trainer als Teil des Teams zu sehen, hängt aus meiner Sicht, sind zwei Bausteine. Die Emotionalität, die positive Emotionalität hat ja viel mit Vertrauen zu tun. Das bedeutet, A, ich vertraue dem Trainer, dass ich auch in schwierigen Situationen auf ihn zählen kann. Damit meine ich nicht Stammplatzgarantien, sondern dass er offen und ehrlich mit mir umgeht oder wenn es mir nicht so gut geht, trotzdem hinter mir steht. Das ist der eine Baustein, wie sich eine positive Emotionalität aufbaut. Die hilft aber alles nichts, wenn du ihm fachlich einfach Dinge erzählst, die er nicht bereit ist mitzugehen. Also aus deiner fachlichen Qualität und einer fachlichen Überzeugung entsteht natürlich der zweite Baustein, die zweite Säule der Emotionalität, zu sagen, hey, das gefällt mir, über was wir da sprechen, damit kann ich mich identifizieren, da sehe ich mich wieder, ich weiß, wie ich meine Rolle auszuführen habe, ich weiß, was von mir erwartet ist, wird und ich weiß, dass meine Stärken mir zu Geltung kommen.
Das hat ja auch viel damit zu tun, dass du dich als Trainer ja auch mit dir selbst beschäftigst. Und ich habe da so einen netten Merkvers von Wilhelm Busch mir notiert. Willst du ein guter Leiter sein, dann schau auch in dich selbst hinein. Finde ich einen ganz praktischen Satz. Also Menschenführung beginnt bei sich selbst, Stichwort Selbstreflexion. Ist das ein Punkt, der gerade aktuell in diesen Zeiten einfach das ausmacht, dass ein Trainer sich entwickelt, zu den erfolgreichen Trainern gehört und hat sich da eben was verändert zu der Trainergeneration aus den 70er, 80er Jahren?
Ja, ich möchte für die frühere Generation nicht sprechen. Ich kann nur jetzt für meine Trainergeneration und speziell auch für mich sprechen. Also diese Selbstreflexion, das ist fast schon ein Lernprozess. Als junger Trainer, vor allem wenn man anfängt und am Anfang nur Erfolg hat, wie es bei mir war, dann ist es natürlich so, dass man gerne mal die Selbstreflexion vernachlässigt und meint, so jetzt, so haben wir das gemacht und hört mir zu und dann funktioniert alles. Und erst wenn du mal dann das erste Mal dir eine blutige Nase holst und es eben nicht so funktioniert, dann dauert es nicht lange, dann hört man in sich selber rein. Und umso älter man wird, lernt man natürlich dann fast nicht täglich, sondern eigentlich fast mit jeder Handlung, die du machst, mit allem, was du sagst, auch in dich reinzuhören und zu überprüfen, hat es auch die Wirkung erzielt, die du wolltest. Ja. Und deswegen die Selbstreflexion ist natürlich das A und das O. Aber als junger Trainer ist aber auch in Ordnung, wenn die ganz jungen Trainer erstmal noch ein bisschen naiver rangehen und hurra, hier bin ich, wenn sie die blutige Nase holen. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann musst du dich auch selbst reflektieren. Wenn du das nicht machst, dann glaube ich, wird es auf Dauer schwer, erfolgreich zu sein.
Hast du da für dich eine Systematik entdeckt oder hast du dir auch Unterstützung besorgt? Hast du auf die Strukturen im Verein dabei zurückgegriffen? Wie bist du mit dieser Selbstreflexion oder auch Feedbackkultur, Fehlerkultur auch für sich selbst bezogen auch umgegangen? Ist das ein guter Tipp, ein guter Ratschlag, Trainern zu sagen, such dir etwas außerhalb, soll man die Strukturen im Verein suchen? Wie hast du das gehandhabt?
Also du sprichst schon richtig an, Selbstreflexion hat eigentlich auch wieder zwei Säulen. Das eine ist, sind die inneren Einflüsse, also wie habe ich was wahrgenommen, wie hat es gewirkt und welchen Schluss ziehe ich daraus ganz für mich. Und die zweite Säule sind die äußeren Einflüsse. Also können wir sagen, wird darüber berichtet. Das sind die Dritten, sage ich mal, mit denen ich spreche, die aber über mich berichten, Medien beispielsweise. Und die Säule eben, wie bekomme ich das direkte Feedback? Mit wem kann ich drüber sprechen? Innerhalb der Familie, mit Frau, mit Sohn, wie habt ihr das gesehen? Mit guten Freunden. Und es war auch immer so, muss ich sagen, dass im Lauf meiner Karriere es je nach Station dann immer auch jemand gab, mit dem ich vielleicht ein bisschen mehr über die Situation gesprochen habe. Da waren durchaus mal Personen dabei, die relativ wenig mit dem Fußball oder nur peripher zu tun gehabt haben, aber nicht aus dem Verein kamen, wo ich war, und dann von außen das reflektiert haben. Das kann aber natürlich auch mal ein Co-Trainer sein, wie Damir Bodutschen, ich hatte, der auch ein guter Freund ist, der auch in der Lage war, dann mal ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, weiter gut befreundet zu sagen, Robin, hör zu, das solltest du nächstes Mal vielleicht anders formulieren. Also das waren unterschiedliche Personen, aber ich habe immer Wert darauf gelegt, das Feedback von außen von den Personen zu bekommen, denen ich vertraue, habe aber auch das Feedback Dritter, also die ich nicht kenne, schon auch hinterfragt, also warum schreibt jemand oder spricht jemand in dieser Art und Weise über mich, positiv wie negativ, ohne dass er mich vielleicht im direkten Austausch kennt. Also das ist so eine Mixtur, würde ich sagen.
Und wie hast du es insgesamt geschafft, so diesen Spagat zwischen Trainerarbeit, auf dem Platz, Fachlichkeit und dieser, ich sag mal, Imagearbeit hinzubekommen? Weil das ja auch ein Teilbereich ist, mittlerweile im Profifußball, der an enormer Bedeutung gewonnen hat. Wie hast du das für dich hinbekommen? Welche Erfahrungen hast du gemacht, diese beiden Teile ja doch miteinander zu vereinen, weil das eine ohne das andere losgelöst ja nicht mehr existieren kann?
Ja, ich muss nach wie vor sagen, vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob man Schwäche ausdrücken kann, aber jeder ist so, wie er ist. Also jetzt ganz konkret an einem Image habe ich eigentlich nie versucht zu arbeiten. Natürlich, wie jeder wird lügen, wenn er sagt, mich stört nicht, wenn ich irgendwo von Dritten kritisiert werde und vor allem, wenn ich es aus meiner Sicht dann nicht nachvollziehen kann. Aber dass ich mich in irgendeiner Form versuche, ein Image aufzubauen, das ich nicht bin, also ich war immer der Überzeugung, du bist so, wie du bist und du kannst nicht immer bei allen Menschen gleichzeitig punkten, ja. Und natürlich im Fußball punktest du natürlich mehr, wenn du auf dem Platz punktest, aber letztlich muss man eine gewisse Verlässlichkeit haben und letztlich das richtige und für mich das wichtigste Feedback bekomme ich eigentlich immer von Menschen, mit denen die Zusammenarbeit vielleicht dann schon 1-2 Jahre zurückliegt, wo man nicht die tagesaktuelle Emotionalität hat. Und dann bekommst du, Mensch, das war damals wirklich also nicht so gut, wie du es gemacht hast, oder? Hör zu, also das war wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Und von daher, also bewusst am Image habe ich nie gearbeitet. Das heißt nicht, wenn ich vor einer Kamera stehe, wenn ich mit jemand spreche, so wie mit dir hier, Interviews gebe, öffentliche Auftritte habe, dass man nicht darauf achtet, versucht, was man sagt und wie man sagt und dass man auch weiß, es gehört eine gewisse Diplomatie dazu. Und wenn man jung ist als Trainer, dann kennt man sich wenig aus in der diplomatischen Ecke, wie wenn man etwas älter ist. Das ist aber nicht, dass man bewusst macht, sondern das lernt man Stück für Stück, ohne dass man sich jetzt da in irgendeiner Form so drauf vorbereitet, dass das Image ja gut dasteht.
Und gibt es für dich, also von dir so einen Ratschlag oder so einen Tipp jetzt an Erfahrung oder einen Hinweis, wenn du ja zum Top-Club kommst in der Bundesliga, worauf man besonders achten sollte oder etwas, was dir vielleicht auch noch nicht gelungen ist, weil du vielleicht diese Erfahrung noch nicht hattest, so im Nachgang, gibt es da so klassische Ratschläge oder Tipps, wo du sagst, ja, wenn so eine Situation nochmal kommen würde, dann würde ich auf jeden Fall das oder das viel, viel stärker berücksichtigen. Gibt es da ein, zwei Dinge, die dir einfallen?
Ja, durchaus. Also wenn du möchtest, können wir das ja bei mir auch an konkreten Beispielen mal festmachen. Das war der Wechsel vom SC Freiburg zu Bayer Leverkusen. Hier ein Club, den heute noch jeder kennt als beschaulichen Club, der mit dem Trainer auch mal in die zweite Liga geht. Spieler, die heiß sind, die über Freiburg den nächsten Schritt machen wollen. Und Da hast du als Trainer, musst du auch als Mensch überzeugen, so ist es nicht. Also auch diese Spieler sind reflektiert, sogar sehr reflektiert. Aber viele Dinge gehen dir etwas einfacher von der Hand und Fehler, die du machst, werden dir etwas auch mehr verziehen und die Vereinsführung ist hundertprozentig loyal. So, jetzt wechselst du zu Bayer Leverkusen, ein Verein, der das Jahr davor mit Jupp Heynckes Zweiter wurde, eine Top-Position. Du weißt, du spielst dieser Champions League. Du hast Nationalspieler in deinen Reihen. So. Und heute würde ich mich eigentlich von Anfang an viel mehr zurücknehmen. Also ich würde das Thema Taktik, Training, Wettkampf natürlich auch als sehr wichtig erachten. Aber ich würde das Thema erstmal Vertrauen zu schaffen, in das Team reinzuhören, zu kommunizieren, mich selber zurückzunehmen, würde ich natürlich viel mehr nach vorne kehren. Ja. Das Ende ist, wenn man meine Zeit in Leverkusen sieht, die ging bis April, also knapp eine Saison. Wir waren damals in der Champions League, ja, sportlich in der Gruppenphase sehr erfolgreich. Wir haben alle unsere Heimspiele gewonnen. Wir waren die erste Mannschaft in der Gruppenphase, die sich für die K.O.-Spiele qualifiziert hat, in einer Gruppe mit Chelsea, die später diese Champions League-Saison auch gewonnen hat. Das war eigentlich völlig okay und sind dann gegen Barcelona sehr deutlich rausgeflogen. Aber eigentlich für Leverkusen eine Saison, Champions League-Saison, die zumindest die Gruppenphase
sehr erfolgreich war.
In der Bundesliga, am Tag meiner Entlassung, haben wir den Champions League-Platz nicht halten können, waren im Bereich der Europa League. Plätze. Das war halt nicht den Ansprüchen zu 100% genügt, aber Rudi Völler ist nicht der Typ, der einen Trainer entlässt, weil er jetzt anstatt Vierter wie im letzten Jahr, jetzt dieses Jahr Sechster oder Siebter ist. Das hat er auch in den Jahren danach bewiesen, wo Trainer in Leverkusen deutlich schlechter in der Tabelle gestanden sind, zum Teil Zwölfter, und er hat einen Trainer festgehalten. Aber warum hat er damals mich trotzdem entlassen müssen? Weil ich es eben nicht so gemacht habe, mich am Anfang zurückzunehmen und dieses Vertrauen zu schaffen, war dieses...
Was meinst du denn genau damit, mit dem Zurücknehmen? Kannst du das nochmal kurz erläutern?
Ja, mit dem Zurücknehmen heißt, dass ich nicht einmal reinkomme und mein System, mein Konzept, das ich vom SC Freiburg mitnehme, das erfolgreiche,
okay,
ins Leverkusen überstülpe. Einfach, wenn man anschaut, welche Qualität, welche Stärken.
Was ist da?
Was ist da? Wie trainieren die, was für Ideen haben die? Und dann allen das Gefühl zu geben, hör zu, ihr habt hier ein funktionierendes System letztes Jahr gehabt. Ich habe ein funktionierendes System in Freiburg gehabt. Und wir können wir jetzt vielleicht aus beiden uns ergänzen und daraus einen erfolgreichen gemeinsamen Weg zu machen. Ich glaube, dass ich damals viel zu einseitig, zu lastig war, mit meinem System da reinzugehen. Und dadurch baut sich natürlich dann gewisse Widerstände auf. Und dann entsteht ein Klima mit noch anderen Nebenkriegsschauplätzen, wo dann dieses Vertrauen eben nicht da ist, dass du im Team bist. Ja, und wenn du dann, denke ich, als Sportdirektor, Sportvorstand merkst dazu, der Erfolg ist momentan nicht nur gefährdet, weil wir vielleicht in einem schlechten Platz sind, sondern da sind vielleicht Risse da, die jetzt nicht zu kitten sind, dann ist so eine Entlassung begründet, wie es damals Rudi Völler gemacht hat. Das bedeutet, was ich damit sagen will, ist, meine sportliche Performance in Leverkusen hätte später nicht dazu ausgereicht, mich zu entlassen. Du musst aber in der Mannschaftsführung, da musst du in der Bundesliga, da musst du 1A sein, das muss stimmen. Sonst wird es schwierig.
Das heißt, ich hörte auch raus, so, dass man das nicht als Schwäche empfindet, diese Flexibilität, auch mal Dinge, die man vorher sozusagen ausgeübt hat, mal sein zu lassen, sondern sich auf das einzulassen, was ist, das eben nicht als Schwäche auszulegen, sondern als eine Größe und da wirklich ja den anderen die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen, ne? Und vielleicht, ja, wenn man auch ein junger Trainer ist, dann glaubt man eben so, nee, ich bin ein guter Trainer oder eine gute Führungskraft, wenn alle zu 100% das machen, was ich denke, fühle und von überzeugt bin. Und da ein bisschen loszulassen, das hilft dann allen Beteiligten anscheinend.
Ja, es hilft allen Beteiligten. Das Wichtige ist, also die Herangehensweise, also was sage ich jetzt der neuen Mannschaft, muss man immer wieder aufs Neue überprüfen. Also jetzt hatte ich gerade das Beispiel gemacht, du kommst vom erfolgreichen SC Freiburg zum erfolgreichen Bayer Leverkusen. Da ist sicherlich die beste Herangehensweise, wie können wir ganz sanft uns gegenseitig ergänzen.
Genau.
Du kannst aber natürlich auch zu einem Verein kommen, der mitten in der Saison der völlig abgestürzt ist, der Tabellenletzter ist. Ja, und wenn wir dann sagen, jetzt der neue Trainer sagt, jetzt lassen wir, schauen wir mal in den nächsten Wochen, wie wir uns langsam ergänzen können, ja, dann holt es die nicht unbedingt raus. Also da wird dann durchaus auch erwartet, Mensch, was hat der Trainer denn für ein Sofortkonzept? Wie kann der uns kurz sofort Halt geben, Stabilität geben? Hat er zwei, drei einfache Dinge, ohne dass es kompliziert wird, mit denen wir in den nächsten Spieltag gehen? Kann ich auf den Reset-Knopf drücken? Ist das, was momentan war, vergessen? Und ich bekomme zwei, drei Aufgaben für mich für den nächsten Spieltag. Also dann ist es ein bisschen konkreter und schneller natürlich wichtiger. Und so muss man natürlich immer versuchen, die Situation zu bewerten.
Mir ist aufgefallen bei deiner Vita, dass du ja immer, wenn du zu Vereinen dann gekommen bist, ja so eine Bürde hattest, ja, wie soll ich sagen, also großen Persönlichkeiten zu folgen. Also in Freiburg war es Volker Finke, in Leverkusen war es Jupp Heynckes, beim DFB war es Matthias Sammer und bei Werder Bremen war es Thomas Schaaf. Und das ist so eine Serie, die ist mir aufgefallen. Ist dir das selbst auch schon aufgefallen? Und was macht es so im Rückblick mit dir? Also diese Herausforderung, auf solche Trainer dann zu folgen, das ist ja eine unglaubliche Bürde eigentlich immer gewesen.
Ja, also du hast wirklich vier unglaubliche Persönlichkeiten des deutschen Fußballs jetzt genannt mit Finke, Schaaf, Heynckes und Matthias Sammer. Und jedes Mal war ich der Anführer. Ja. Also das ist ja nicht nur inhaltlich eine Herausforderung, das ist ja vor allem auch von der Persönlichkeit eine große Herausforderung. Diese vier waren natürlich auch nochmal völlig unterschiedlich gestrickt. Das heißt,
absolut.
Der Tag 1 war nochmal bei dem einen etwas einfacher, bei dem anderen etwas schwerer, ohne da ins Detail einzugehen. Es waren Herausforderungen. Manchmal wie in Freiburg konnte ich sie sehr gut bewältigen. In Leverkusen ging es nicht ganz so gut. In Bremen ging es im ersten Jahr sehr gut. Waren ja, als ich kam, haben sie im Abstieg gespielt und wir waren dann im gesicherten Mittelfeld. Das ist kein Anspruch, den Bremen damals hatte, generell an sich, aber aufgrund ihrer wenig finanziellen Möglichkeiten und dann mal von unten sie wegzubringen, wieder zu stabilisieren. Hervorragend. Beim DFB konnte es eigentlich nie überprüft werden, weil es nicht ganz so Öffentlichkeit wirksam ist, was der Sportdirektor macht, schon gar nicht, wenn man nur ein Jahr da ist. Also es waren Herausforderungen, Rückblick. Die eine war gut gemacht, die andere weniger. Ein bisschen stolz darf sein natürlich machen, dass wenn vier Entscheider dazu kommen, nach Persönlichkeiten mir das in die Hand zu geben, dann macht es einem auch ein bisschen stolz.
Und du kannst auch stolz darauf sein, dass du 2005 als Jahrgangsbester der Fußballlehrerausbildung deinen Trainerschein gemacht hast. Das ist jetzt 15 Jahre her. Aktuell gibt es große Diskussionen beim DFB, in der Öffentlichkeit. Wie müssen Fußballlehrer, Fußballtrainer in der Zukunft ticken, damit sie erfolgreich arbeiten? Es wird gesagt, ja, wir hatten zuletzt zu viel Fachlichkeit. Es muss mehr darum gehen, die Persönlichkeit von Trainern zu entwickeln. War dir das damals für dich genug? Hast du auch schon damals vielleicht ein Defizit festgestellt und wie verfolgst du die aktuellen Diskussionen um den Prototyp des neuen erfolgreichen Trainers?
Vielleicht nochmal zu dem Lehrgangsbesten ausgehend. Das hat nicht immer einen Vorteil, wenn du Lehrgangsbester bist. Das kann ich dir sagen. Also im Erfolgsfall hilft dir nicht zusätzlich. Im Erfolgsfall wirst du im Fußballer sowieso mit allem Lob überschüttet, also völlig überhöht. Ja. Und im Misserfolgsfall, dann ist der Lehrgangsbeste halt
ruckzuck
der Streber und so weiter. Also ich bin, ja, also das hilft dir natürlich nicht immer.
Verstehe ich.
Die Trainerausbildung hat sich von damals zu heute sehr verändert. Ich kann es deswegen beurteilen, weil ich meine noch im Kopf habe und mein Assistenztrainer und Spielführer von Freiburg früher und Assistenztrainer Bochum, Heiko Butscher, den Fußballlehrer jetzt parallel zu seiner Tätigkeit machte und ich deswegen wusste, wie es aktuell ist. Und es hat sich sehr viel verändert und viele Dinge sind aktueller geworden, digitalisierter geworden. Ich würde sagen, er ist wirklich auf einem guten Weg. Und man sollte den ganzen Bereich der Persönlichkeit nicht zu sehr, wie soll ich mich ausdrücken, also die Persönlichkeitsentwicklung, die in einen Lehrplan aufzunehmen, die darf nicht zu theoretisch sein. Also wir hatten damals, unser Lehrgangsleiter war Erich Rute-Müller. Und Erich Rudemüller als Lehrgangsleiter hat die fachspezifischen Sachen, hat er seine Referenten machen lassen. Diesen Lehrgang zu moderieren, hat Erich Rudemüller gemacht, auf seine ganz eigene Art und Weise. Und das hat ihr damals sehr viel gegeben. Also diese Moderation, wie gehe ich mit so einer Gruppe aus, das selber für dich auch zu übernehmen in einer Mannschaft und so Persönlichkeiten auch zu entwickeln oder auf das Thema Persönlichkeit überhaupt hinzuwirken, indem ich als Lehrgangsleiter selber in dieser Art und Weise hinstehe. Und, aber natürlich ist Persönlichkeitsentwicklung, kann auch erlernt werden. Letztlich muss es aber nachher schon was Authentisches sein. Also ich glaube, keinem Jugendtrainer und keinem jungen Trainer in der Bundesliga, bevor er morgens in der Kabine geht, noch mal eine halbe Stunde in der Klausur Persönlichkeitsentwicklung nachzulesen und wie habe ich mich heute zu verhalten. Also das hilft.
Das funktioniert nicht. Also das funktioniert nicht. Und trotzdem gibt es ja, klar, es gibt Interventionen, Übungen, die du natürlich aus der Schublade ziehen kannst, ne, weil du die mitbekommen hast, weil du irgendwie auch das Gefühl hast, das könnte jetzt meiner Mannschaft helfen. Gibt es denn bei dir in deiner Trainerarbeit, gibt es da Mentalübungen oder so Interventionen, mit denen du erfolgreich auch gearbeitet hast, um eine Mannschaft wieder aufzurichten, zu motivieren? Hast du auf sowas zurückgegriffen?
Es gab da nie ein Patentrezept. Also es gibt keine Zeit mit einer Mannschaft, mit der du zusammenarbeitest, wo du quasi die Trainingslehre an sich mal ein bisschen nach hinten packen musst und mit dem Thema Motivation kommen musst. Ja. Oder ja, wobei ich immer darauf geachtet habe, dass die Eigenmotivation über die Fremdmotivation zu stellen. Also ich habe die Fremdmotivation und das letztlich ist es das, wenn ich auf die Mannschaft motiviere, ist es eine Fremdmotivation immer als Impuls verstanden. Also jemand, der jeden Tag ein Feuerwerk als Trainer abbrennt, der wird irgendwann dann das Feuerwerk erlischen. Also du musst quasi diesen Impuls setzen. Und diesen Impuls kannst du auf ganz unterschiedliche Art und Weisen setzen. Das kannst du mit Gemeinschaftserlebnissen setzen, kannst du mit persönlichen Gesprächen setzen. Teambildende Maßnahmen können dazu beitragen.
Ja.
Trainingsformen können so gestaltet werden, dass sie teambildend sind, motivierend sind und auch in eine Richtung gehen. Wir hatten auch Phasen dabei, wo wir uns externe Hilfe dazu genommen haben, um ein Trainingslager zu begleiten, zu analysieren und da Fragen zu finden, war beispielsweise in der Aufstiegssaison vom SC Freiburg war das so, dass wir Laganda war das damals, die Firma Laganda, die uns da begleitet hat in der Vorbereitung auch und indem wir Ziele mit der Mannschaft gemeinsam formuliert haben. Es ging darum, das kann ich mich erinnern, drum, welches Ziel haben wir? Wir haben relativ schnell festgestellt, nach dem 5. Tabellenplatz in der 2. Liga in der 1. Saison gab es keinen Raum, der nicht aufsteigen wollte und uns auch sich zugetraut hätte, das zu schaffen. Und es ging darum, kommunizieren wir das in der Medienlandschaft öffentlich, wir wollen aufsteigen oder nicht öffentlich. Und das haben wir erarbeitet in der Vorbereitung. Also A, wir wollen aufsteigen. B, wir riskieren es und kommunizieren öffentlich. Ich weiß noch, ich hatte damals der Mannschaft gesagt, wisst ihr, das bedeutet, öffentlich zu kommunizieren bedeutet eins, wir können das zwar alle öffentlich kommunizieren, aber einer wird den Kopf nachher hinhalten. Wenn es nicht klappt, das werde ich sagen. Und da hatten wir damals festgelegt, was bedeutet es denn zu sagen, wir wollen aufsteigen, wir kommunizieren das öffentlich. Was ist denn bereit, jeder über das normale Maß hinaus zu tun? Und das haben wir uns damals erarbeitet, haben so eine Vereinbarung getroffen und das hat in dieser Saison, das klappt nicht überall, nicht mit jeder Mannschaft, aber das hat in dieser Saison so fulminant geklappt. Also es war ein Teamgeist und da hat jeder so am Strang gezogen, wir sind 4 Spieltage vor Schluss mit 10 Punkten Vorsprung aufgestiegen gewesen. Und das war ein Paradebeispiel von gemeinsame Ziele formulieren, die Notwendigkeiten zu fixieren und dann auch die Umsetzung mit allen Höhen und Tiefen konsequent voranzutreiben.
Ja, das war ein toller Erfolg. Sowas, das zum Beispiel, dass du sagst als Trainer, so Jungs, ihr wascht euch jetzt gegenseitig zu zweit die Füße beispielsweise, um so ein Stück weit eine Demut herzustellen, dass der Stammspieler dem Ersatzspieler auch die Füße wäscht. Ist das was, wo du sagst, ja, wieso mal nicht ausprobieren?
Also bei Füße waschen habe ich so ein bisschen, also manche Dinge, da gehen die Nackenhaare etwas hoch, finde ich. Andererseits haben wir damals Dinge gemacht, da hätte mich manche andere Mannschaft später, hätte mich wahrscheinlich vom Hof gejagt. Also wir haben ein Trainingslager 4 Tage in 12 Bettzimmern übernachtet.
Auch nicht schlecht, ja.
Also das geht nicht überall, nicht mit allen Mannschaften. Also, und vor allem, wir haben das Problem, die Zeit. Du arbeitest als Trainer ja heutzutage im Schnitt in der Bundesliga, also wir haben 18 Monate gesagt, wir müssen schon revidieren, da sind es noch 14, 15 Monate. Ich würde sowas niemals in meiner ersten Vorbereitung, im ersten Kennenlernen machen. Ja, in Freiburg haben wir das gemacht im zweiten Jahr, nachdem sich im ersten Jahr schon ein unglaubliches Vertrauensverhältnis.
Okay, du brauchst eine Basis.
Du brauchst eine Basis. Und wenn dann ein Vertrauensverhältnis da ist, ist es idealerweise auch so, dass die Spieler eigentlich auch so ticken wie du und eigentlich die Spieler schon nach solchen Maßnahmen lechzen. Also es muss nachher letztlich auch eine Maßnahme sein, die wir gemeinsam dann feststellen, das machen wir jetzt, wir machen Dinge, die uns Überwindung kosten und dann steht auch jeder dahinter und wenn es in die Hose geht, dann übernehmen wir auch die Verantwortung. Aber dazu brauchst du Vertrauen und da du eben oftmals nur noch 14, 15, 16 Monate im Verein arbeitest, verschenken die Vereine die Situation, wo ein Vertrauen aufgebaut ist und wo man eigentlich noch mehr machen könnte. Das, was der SC Freiburg seit Jahren macht, dass du eben von einem Spieler vielleicht noch mehr holen kannst, weil er bereit ist, mehr zu geben, weil das Vertrauensverhältnis gar nicht in Frage ist.
Okay. Ja, Robin, Mensch, reden schon fast eine halbe Stunde. Ich will ja den Leader-Talk relativ knapp halten, damit die Leute auch Lust kriegen, sich die 20, 30 Minuten auch anzuhören und nicht über anderthalb Stunden stolpern müssen. Deswegen leider jetzt schon die letzte Frage an dich. Die Frage, die ich dann jedem Trainer so zum Ende stelle. Welche 3 Trainer würdest du nennen, wenn ich dich frage, wer hat dich besonders beeindruckt? Von wem hast du am meisten gelernt? Welche 3 Trainer würdest du da unabhängig jetzt von der Reihenfolge nennen?
Also ich würde Trainer nennen, die mich vielleicht in der Erarbeitung meiner eigenen Trainerpersönlichkeit, Trainerkonzeptes schon mit auch geprägt haben. Das war einmal im sportlichen Inhalt im Spiel gegen den Ball, in der Raumdeckung, in der Organisation einer Viererkette, ja. Arrigo Sacchi. Das war, als ich junger Trainer war, war Arrigo Sacchi unglaublich erfolgreich in Italien mit dem AC Mailand und dort habe ich die Videos aufgesaugt. In Deutschland hat man noch mit Libero und Mantego gespielt und
ja.
Arrigo Sacchi hat quasi ja
das perfekt System revolutioniert, ja.
Revolutioniert und das Spiel vor allem gegen den Ball natürlich schon mich auch geprägt. Im Spiel mit dem Ball muss ich dann sofort Johann Cruyff nennen, der natürlich ja, auch das komplette Spiel, vor allem schon bei Ajax Amsterdam, aber vor allem mit Barcelona reduziert hat, der den Verteidiger schon zum Angreifer gemacht hat, der die Positionsvorschade gemacht hat. Football total ist das Stichwort. Also das Spiel mit dem Ball, Johann Cruyff. Und dann als Dritter muss ich nennen, und da kommt auch meine Vorliebe für das Spiel mit Pressing her. Als junger Trainer gab es einen, der schon ein paar Jahre älter war, hier in Baden-Württemberg. Und der, denke ich, nicht nur mich, sondern sicherlich auch Jürgen Klopp, Thomas Tuchel inspiriert hat. Jogi Löw kommt ja aus Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg wurde dann tatsächlich als erstes, glaube ich, diese Raumdeckung 4-4-2 und vor allem auch aktives Pressing umgesetzt. Und da muss man einfach Ralf Rangnick nennen. Da geht kein Weg dran vorbei. Ralf war mit seinen Leuten, mit Helmut Groß an seiner Seite, schon derjenige, der als erstes diese internationalen Einflüsse von Sacchi, von Cruyff nach Deutschland gebracht hat, es auch umgesetzt hat. Der Württembergische Fußballverband hat es sogar in seinen Lehrstoff mit aufgenommen. Und spätestens als Ralf Rangnick mit SSV Ulm mit diesem System natürlich in die erste Liga aufgestiegen ist, hat jeder gewusst, okay, da verändert sich was. Und wir hatten damals noch nicht den Vorteil, einer der ersten zu sein, weil wir aus der Region kamen. Und das hat dann schon mit geprägt. Und deswegen haben wir heute noch auch ich heute noch mal diese Vorliebe, ein aktives Pressing zu spielen.
Und ihr sprecht alle die gleiche Sprache, Kloppo, du und Rangnick, Schwäbisch.
Also, das ist schön, dass du es dazu gesagt hast. Also, das Schwäbische hört man durch. Ich würde mich aber natürlich ansonsten in der sportlichen Sprache nicht annähern auf der Höhe von Kloppo. Wir haben gemeinsam einen Fußballer gemacht, 2005.
Okay.
Aber mit Kloppo und Ralf Rangnick würde ich nicht annähernd auf ihrer Stufe sportlich sehen. Da haben sie beide wirklich also deutlich mehr erreicht.
Okay. Robin, vielen, vielen Dank für das intensive, sehr interessante Gespräch. Vielen Dank. Ich wünsche dir ja alles Gute, bleib gesund und vielleicht sprechen wir uns irgendwann mal vielleicht für eine andere Folge des Leader Talks. Auf jeden Fall großartig, dass du dabei mitgemacht hast. Liebe Grüße nach Stuttgart.
Sehr gerne, hat auch mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.